Du möchtest wissen, wie du deine Arbeitsumgebung so kannst gestalten im Unternehmen, dass Leistung für deine Mitarbeitenden wieder Spass macht und was es dafür für Menschen, Tools und Prozesse braucht, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen in der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, mit Leichtigkeit die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön bist du heute hier dabei. Ja, und genau um die kulturelle Entwicklung innerhalb vom HR, aber auch innerhalb vom ganzen Unternehmen soll es heute gehen, damit eben Leistung im Unternehmen wieder Spass macht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele gute Erkenntnisse und viel Spass in diesem Podcast mit dem Gregor Bruhin. Mein heutiger Gast hat über 10 Jahre Erfahrung im HR. Unter anderem als Personalleiter in einem börsenkontierten Unternehmen. Seit rund einem Jahr ist er jetzt inzwischen selbstständig im Bereich Executive Search und HR Consulting und seine Mission, Arbeitsumgebungen gestalten, wo Leistung wieder Spass macht. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Gregor Bruhin.
Hallo Raphael, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Hey Gregor, du bist HR-Experte und Unternehmer. Was hat dich in diesen Bereich geführt?
Das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt, ins HR hat mich eine Erfahrung aus der Lehre gebracht. Ich durfte während meiner kaufmännischen Lehre bei der Stadt Zug ein halbes Jahr im Personaldienst sein. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich hatte Glück gehabt, dass es gerade gepasst hat, dass es eine Mutterschaft gegeben hat nach meiner Lehre und ich dann während einem halben Jahr dort durfte als Personalassistent einspringen. Das war mein Start im HR gewesen. Das hat mir so gefallen, dass ich dann die letzten 13 Jahre im HR geblieben bin bis heute und mittlerweile auch darf meinem unternehmerischen Flair nachgehen, wo ich schon die letzten Jahre einen grossen Wunsch hatte und mittlerweile seit einem Jahr davon umsetzen.
Was würdest du sagen jetzt rückblickend, welche Station in deiner Karriere hat dich jetzt auch besonders geprägt?
Ich glaube sicher, die erste Station bei der Stadtverwaltung Zug, überhaupt mal in Berührung gekommen mit dem HR, wo mir dann gezeigt hat, ja, das ist etwas, was mir sehr gefällt. Es ist etwas, wo du viel mit Menschen zu tun hast, wo du auch mit unterschiedlichen Ausgangslagen und Fragestellungen konfrontiert bist rund um den Mensch. Dann die zweite prägende Station war nachher gewesen, bei Johnson & Johnson, wo ich die Möglichkeit hatte, das erste Mal nach meinem Lehrende in einem anderen Unternehmen, sogar im internationalen Umfeld, Fuß zu fassen. Ich hatte dort eine super Chefin gehabt, die mich auf tolle, spannende Projekte mitgenommen hat und ich viel durfte lernen. Das war für mich dann auch so eine Bestätigung gewesen, HR ist wirklich das, was mir sehr gefällt, was mir Spass macht. Und dann ist es natürlich weitergegangen bei SG, wo ich die Möglichkeit hatte, mich bis zum Personalleiter für den Schweizer Markt zu entwickeln. Und dann natürlich auch am Schluss bei der Mobilzone, wo ich als Geschäftsleitungsmitglied für die HR-Transformation durfte zuständig sein.
Hast du den Switch gemacht nach deiner, darf man da glaube ich schon sagen, beeindruckende Karriere im HR bei auch sehr renommierten Unternehmen in Selbstständigkeit? Kannst du vielleicht da noch schnell unsere Zuhörer mit auf den Weg nehmen? Wie ist es dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ich habe natürlich immer so ein den inneren Drang gehabt, würde ich sagen, mich selbstständig zu machen. Ich habe es ein bisschen gebraucht, aber bis ich für mich erkennen oder ausschaffen, was ist das denn genau für ein Angebot, in welchem Bereich werde ich tätig sein. Das ist schon die letzten Jahre immer klarer geworden. Und auch jetzt die letzten Projekte, die ich dann gemacht habe, wo mehr Richtung Transformationen gegangen sind, wo sehr operative HR-Projekte gsi sind, hat mir dann auch so gezeigt, hey, ich will gerne die Fähigkeiten, die Erfahrungen und auch die Leidenschaft mit einem eigenen Angebot kombinieren und so habe ich dann selbstständig gemacht.
Jetzt auf deiner Webseite, auf deinem LinkedIn-Profil steht, deine Mission ist eben Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo Leistung Spass macht. Frage, macht Leistung denn aktuell in unserer Gesellschaft oder vor allem auch in Unternehmen keinen Spass?
Das ist eine ganz gute Frage. Es stellt sich die Frage, welche Seite das man anschaut. Es hat gerade letztes Jahr eine Veröffentlichung gegeben von einer neuen Gallup-Studie. Also 2024 ist die präsentiert worden. Dort hat man weltweit die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern angeschaut, auch in der Schweiz. Und in der Schweiz hat sich gezeigt, dass 54% der Beschäftigten zufrieden sind mit ihrer Anstellung. Das heisst, im Umkehrschluss sind es 46% nicht. Und das ist sogar noch 5% weniger als bei der letzten Gallup-Befragung, die man ein paar Jahre vorher gemacht hat. Das heisst, wir sind in einer Ausgangslage, wo etwa 50% der Mitarbeiter nicht unbedingt so zufrieden sind mit ihrer Arbeitstätigkeit. Und das ist noch eindrücklich, wenn man dann anschaut, wie tief das, der Wert von der emotionalen Gebundenheit von Mitarbeitern an Arbeitgeber ausfällt. Dort ist nämlich so, dass jede zehnte Person sich gar nicht an Arbeitgeber gebunden fühlt, oder nur noch Arbeitgeber gebunden fühlt. Und damit sind wir auf einem historisch tiefen Platz europaweit. Das heisst, etwa 90% verrichten Dienst nach Vorschrift. Und von diesen 90% haben sogar etwa 10% innerlich bereits gekündigt. Und das sind ja doch relativ erschreckende Zahlen, die zeigen, wir haben dort noch ganz viel Potenzial drin, in Arbeitsumgebungen zu arbeiten, wo Leistung Spass macht.
Jetzt in deiner Mission stecken ja zwei Parameter drin, zwei relevante Parameter. Auf der einen Seite Leistung, sage ich jetzt mal, und auf der anderen Seite natürlich Spass. Was bedeutet Leistung und Spass in dem Kontext für dich genau?
Es sind für mich zwei Faktoren oder zwei Attribute, die grundsätzlich zusammenhängen. Weil nur wenn geleistet wird, wenn man Leistung erbringt, dann kann ein Unternehmen fortbestehen, dann kann es Mehrwert generieren, dann kann es Geld verdienen, wo es entweder noch intern oder extern kann investieren kann. Und nur wenn die Leistung auch Spass macht, den Leuten, die dort sind, ist es nachhaltig. Weil wenn man das nicht gern macht und wenn man Vollgas muss liefern, muss leisten, aber es schießt einem eigentlich an, dann ist das sicher nicht nachhaltig. Hingegen, wenn das Spass und Freude auslöst, wenn man das gern macht, dann ist es auch ganz eine andere Energie, die man aufwendet. Es ist eine höhere Produktivität. Man sieht mehr Chancen und Optionen. Das heisst, aus dieser Leistung, aus dieser positiven Leistung kann man dann auch mehr rausholen. Für beide Seiten. Darum hängt es für mich zusammen.
Ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, eben Leistung und Spass, dass das kollidiert oder zusammenhängt. Jetzt, welche wichtigen Faktoren Unternehmungen führen eben dazu, dass Leistung nicht nur gefordert wird, sondern eben auch gefördert wird, sodass das Spass dazukommt?
Ja, das kommt auch wieder ein bisschen darauf an, von welcher Seite, dass man es aufklären. Es ist natürlich so, dass das je nach Unternehmen ein bisschen unterschiedlich ist, aber man kann natürlich auch schauen, was sind Kündigungsgründe von Mitarbeitern. Und dort hat es noch eine spannende Masterthesis mal gegeben, wo das empirisch untersucht hat, wo 7 Fragen stellt, wo man dann herausfinden kann, eben Mitarbeiter zufrieden ist mit dem, was er macht. Das bezieht sich einerseits auf die allgemeine Arbeitszufriedenheit. Es stellt die Frage, ob man mit der Arbeit inhaltlich zufrieden ist, ob man sich mit dem kann identifizieren, was man macht, inwieweit man sich mit dem Arbeitgeber verbunden fühlt, aber auch, ob man die eigene Leistung, wahrnimmt, also ob man die negativ oder positiv wahrnimmt, wie tut man die beurteilen selber. Ein wichtiger Punkt ist auch, wie frei fühlt man sich im Entscheid, auch wie mobil, das heißt jetzt in Bezug auf Familie, auf die Arbeitssituation, Wohnsituation, Flexibilität, Homeoffice ist da ein Punkt dazu sicher. Und dann ist auch noch die Frage, welche konkreten Aussichten auf eine andere Stelle bestehen. Also gibt es gegenüber von dem, was ich jetzt habe, viel, viel attraktivere Möglichkeiten zu meiner jetzigen Situation oder gibt es die nicht? Und die letzte Frage steht dann, wie fühle ich mich aufgrund von der aktuellen Unternehmenssituation in meiner persönlichen Existenz bedroht, oder? Also, geht es dem Unternehmen weiterhin gut oder geht es ihm nicht gut? Habe ich da Angst, dass ich den Job verliere? Und die 7 Faktoren, oder die 7 Fragen, je nachdem, was da für Antworten daraus kommt, bekommt man Rückschlüsse, ob das jetzt eine Arbeitsumgebung ist, wo Leistung Spass macht. Ich bin der Meinung, es hat am Schluss, wenn man es so ein bisschen in ein Konzentrat überführt, hat es 3 Faktoren für so eine Umgebung. Das ist die Frage nach dem Wer, also Talent, die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist die Frage nach den Strukturen, nach dem Was. Das sind die Werkzeuge, die man diesen Talenten an die Hand geben, damit sie erfolgreich arbeiten können. Beispielsweise im Daily Business oder zur Anwendung für ihre Arbeit, aber dann im Drumherum, jetzt im HR-Kontext natürlich auch, rund um Talententwicklung, Führungskräfteentwicklung, ganz einfache Sachen wie Mitarbeitergespräche, Austrittsgespräche. Und dann die letzte Frage, das ist die Frage nach dem Wie, das sind Prozesse, das sind dann die Bedienungsanleitungen, wie man das was, die Strukturen kann anwenden. Das stellt dann nämlich am Schluss sicher, dass man die gleiche Sprache redet. Das tut mit Missverständnis dann auch verhindern. Also ich sehe die drei Faktoren dann, wo sich dann so zusammensetzen, und die sieben Fragen dann je nach Antworten, die auf die Fragen kommen, dann einen Ausschluss darüber geben, ob es eine Arbeitsumgebung ist, wo Leistung Spass macht.
Du redest eben jetzt von diesen drei Faktoren, was, wer und wie, oder eben Mitarbeitende, Prozesse und Werkzeuge und Tools. Kannst du vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen? Kannst du das vielleicht mal anhand von einem konkreten Beispiel auch erläutern, wie das nachher dann in der Unternehmenswelt aussieht?
Ja, natürlich. Also, ich fange mal mit dem Was an, oder? In der Regel macht es nicht Spass, wenn du mit veralteten Werkzeugen musst arbeiten, mit Sachen, die du nicht vorankommst. Ich sage jetzt mal, wenn, bei Mitarbeitergesprächen, wenn du es noch musst, mühsam auf Excel machen, ausdrucken, unterschreiben und nachher im grossen Aufwand einsammeln, ablegen und dann passiert nichts damit. Das ist etwas, was keine Freude macht, oder? Das Gleiche dann auch beim Wie, wenn eigentlich gar nicht so klar ist, wie muss man das machen? Wie geht man denn in so ein Gespräch hinein? Vor allem auch, wenn es jetzt ein Gespräch ist, wo ein Mitarbeiter, der sehr gut ist, jetzt Entwicklungserwartungen hat, die vielleicht limitiert sind, wo schwierig zu bieten sind im Unternehmen. Auf der anderen Seite ein Mitarbeiter, der vielleicht weniger gute Leistung hat, wo man will, verbessern lassen, wo man will helfen, dass er eine bessere Leistung bringen kann. Wie tut man das adressieren? Also, das ist die Frage wieder. Das Wie, sehr wichtig. Und natürlich, was über alles steht, ist dann das Wer, also Person. Weil es steht und fällt am Schluss mit den Leuten. Also wenn die richtigen persönlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass man auch, ich sage jetzt, die intrinsische Motivation hat, an was auf den Grund zu gehen und das Wie richtig anzuwenden, dann wird es schwierig. Jetzt haben wir ein konkretes Beispiel, wo du gefragt hast. Bei mir kann man das natürlich entweder fragmentiert an einem von diesen drei Orten prüfen oder auch gesamthaft. Es kommt ein bisschen darauf an, der Einstiegspunkt bei einem Kunden ist immer unterschiedlich. Das letzte Beispiel, das ich gerade begleitet habe, ist ein Unternehmen gewesen, wo eine höhere Fluktuation hatte, über 20%. Das ist teuer. Je nachdem, wie man es rechnet oder wie man es anschaut, kostet ein Austritt mindestens einen Jahreslohn, wo es auch Kosten auslösen im Unternehmen. Es sind graue Kosten, die nicht direkt aufpoppen, die aber natürlich sehr schnell sehr teuer können werden. Wenn man jetzt schaut, ein Unternehmen mit 100 Leuten, 20% Fluktuation, das ist dann schnell sehr teuer, wenn man 20 Abgänge pro Jahr hat. Das heisst, auf 5 Jahre, wenn das so bleibt, haben wir alle 5 Jahre eine komplett neue Firma mit komplett neuen Leuten. Das Unternehmen hat mich dann mandatiert, um das mal genauer anzuschauen. Wir haben dann eine Evaluation gemacht, an was liegt es, was könnte die Gründe für die Fluktuation sein, und haben dann Step by Step festgelegt, auf welchem Zielflor, wenn wir die Fluktuation entwickeln, also nach oben bewegen. Und dann, der Zielfloor ist jetzt bei rund 15%, dass es mal auf 5% runterholen kann. Idealerweise wäre es natürlich, dass es am Schluss bei 10%, also halbiert, würde es liegen kommen. Wie macht man das? Das macht man einerseits mal, indem man sauber erheben, warum gehen die Leute? Was ist der Grund? Dass man es unterteilt, wie viel davon ist gesteuerte Fluktuation und wie viel ist ungesteuerte Fluktuation. Gesteuerte Fluktuation ist zum Beispiel infolge von einer Pension. Also, man weiss, jemand wird pensioniert, wird 65, ist absehbar, dass er geht. Es ist befristeter Vertrag ist so ein Thema. Wenn zum Beispiel jemand für ein Projekt noch befristet angestellt hat, man weiss, dann endet der Arbeitsvertrag, weil natürlich auch das Projekt wahrscheinlich dann endet. Natürlich auch, wenn man jetzt jemanden entlassen tut, das wäre im Grunde auch immer, dann hat man sie als Arbeitgeber gesteuert. Also, das sind die Sachen, die man selber im Driver sieht. Gehockt ist. Und dann gibt es die ungesteuerte Fluktuation. Dort redet man von der Austritt, die man eigentlich nicht gesehen hat, wo man eigentlich auch nicht hat wollen. Das sind Leute gewesen, die aus welchem Grund auch immer an einem anderen Ort eine bessere Opportunität haben. Und dort muss man dann auch ganz genau schauen, an was liegt es. Also, ist es an der Entwicklungschance? Liegt es an der Vorgesetzten? Liegt es am Lohn? Liegt es am Team? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Da kann man das einfach ausklustern und kann nachher dann ganz punktuell entlang von diesen Gründen, die je nach Unternehmen sehr unterschiedlich sind, gehen wir daran arbeiten.
Du hast es jetzt anhand von dem Beispiel sehr gut aufgezeigt, oder man sieht jetzt auch sehr gut, eben, was die Folgen sind, wenn Leistung vielleicht keinen Spass macht. Jetzt mal im Umkehrschluss, was für positive Folgen entstehen auf Seite Unternehmen oder Führung, aber auch auf Seite Mitarbeitende, wenn eben Leistung wieder Spass macht. Gibt es da so Sachen, die sich immer wieder zeigen?
Ja, also ich glaube, was man so vorausschicken kann, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man zum Schaffen geht und das man kann machen, was man gern macht. Also wenn man mit diesen Leuten gern zusammenarbeitet, wenn man Freude daran hat, an dem, was man macht. Und das ist mal so das Grundgefühl. Ich glaube, das haben wir hoffentlich alle schon mal erlebt oder erleben es tagtäglich. Und wenn wir mal von dem Gefühl ausgehen, dann haben wir einen Referenzwert. Und ich glaube, nachher gibt es so ein bisschen vereinheitlicht gesagt, schon Faktoren, wo man überall sieht. Also wenn man Freude an dem hat, was man macht, in der Regel macht man es dann auch gut. Es gibt wenige Leute, die vielleicht sehr Freude an etwas haben, aber nicht so gut sind. Aber das ist nicht die Regel. Also der Großteil ist erfolgreich in dem, was sie machen, wenn sie Freude daran haben. Das münzt sich um in eine höhere Produktivität. Das kann man je nachdem messen, in welchem Bereich das man ist. Man kann es nachher am Schluss dann, wenn das ganze Zusammenspiel gut funktioniert, auch messen, eben zum Beispiel über die Fluktuation, im Umkehrschluss über die Mitarbeiterbindung. Man kann es jetzt im Rahmen von Verkaufsorganisationen kann man es auch im Umsatz messen, in der Verkaufsstärke, wo dann reinkommt, weil ich kann jetzt hier für mich nur reden, aber ich kaufe gern bei jemandem ein, der mit Freude sein Produkt mir vorstellt, wo ich merke, die Person steht voll dahinter und will, dass ich von etwas kann profitieren, wo toll ist, wo tolle Dienstleistung, ein tolles Produkt ist. Also das sind für mich Kriterien, wo man eigentlich über alle Unternehmen so generisch gesagt kann. Ich kann sagen, nachher ist es dann natürlich spezifisch, wo man dann auch herausfinden kann, wie kann man es jetzt vielleicht in einem schwierigeren messbaren Umfeld auch messbar machen.
Jetzt, aufgrund von deiner Erfahrung hast du wahrscheinlich auch schon ganz unterschiedliche Cases gesehen in diesem Kontext. Gibt es typische Fehler oder Herausforderungen, die du beobachtet hast in Unternehmen, die eben dazu führen, dass Motivation und Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist entscheiden. Es gibt viele Unternehmen, die zu lange warten, bis sie entscheiden. Was auch immer. Etwas Positives oder etwas Negatives. Und das haben die Mitarbeiter nicht gern. Also, man schätzt das Umfeld im Grundsatz, wo entschieden wird, wo Entscheidungen vorantrieben werden. Und es ist natürlich immer einfacher, dann schöne Sachen zu entscheiden, wenn man zum Beispiel einen Haufen Geld hat. Und dann kann man natürlich allen grosszügigen Lohnerhöhungen geben, dann ist das einfach. Schwieriger wird es, das ist der Alltag für viele Unternehmen, wenn man muss priorisieren, wenn man nachher die Entscheidung auch muss klar kommunizieren, warum da und am anderen Ort nicht. Und da ist es auch wieder der zweite Faktor, auch Transparenz über die Entscheidungen. Also wie kommen die Entscheidungen zustande? Warum sind sie so getroffen worden? Dann kann es immer noch unterschiedliche Meinungen geben, ob das jetzt der richtige Entscheid ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn mal die Nachvollziehbarkeit da ist und Entscheidungen können zeitnah herbeigeführt werden, dann hat das einen maßgeblichen Einfluss auf die Motivation. Weil das kennen wir alle, oder? Etwas vom mühsamsten ist, wenn man irgendwie etwa 5 Levels hat, wo man muss ein Approval einholen, bis man dann am Schluss irgendwie eine Kaffeebohne kann bestellen kann. Das macht keine Freude, oder? Das gibt es immer noch in relativ vielen Unternehmen.
Jetzt, ein riesiges Thema in dem Kontext ist natürlich auch das ganze Gen Z oder Generation Z, die junge Generation, wo jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommt. Ich der Meinung, bin der Meinung, es hat aber nicht nur mit dieser Generation zu tun, sondern es ist eine Veränderung per se am Arbeitsmarkt. Also, deine Erfahrung, deine Einschätzung, wie haben sich die Erwartungen auch von Arbeitnehmenden an eine Arbeitsumgebung verändert die letzten Jahre?
Also, es ist natürlich schon mehr ein Arbeitnehmermarkt geworden in den letzten Jahren. Es ist klar, wenn wir Vollbeschäftigung haben, wenn Mitarbeiter gefragt sind, dann verschiebt sich die Verhandlungsposition. Das ist natürlich, dass jeder dann wette, das Beste aus seiner Rolle, aus seiner jetzigen Verhandlungsposition soll. Das ist auch nicht falsch. Auf der anderen Seite eben, so macht man es ja auch, wenn es mehr auf dem Arbeitgebermarkt ist. Also, ich glaube, in der Tendenz ist es aber schon so eher ein Arbeitnehmermarkt, wo man uns drinnen befindet. Und wenn man es jetzt auf Generationen anschaut, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man es so pauschalisiert. Also ich glaube, wichtig ist, dass man Leute hat, die intrinsisch motiviert für die entsprechende Aufgabe sind, wo man sie rekrutiert. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Leute, je nach Generation. Die können besser mit Freiheit umgehen, andere können es weniger gut. Das hat nichts damit zu tun. Jetzt Gen Z, Gen Z ist eben jetzt Babyboomer oder was auch immer ist. Was sicher ist, ich glaube, der Anspruch, dass man die Sinnhaftigkeit gut vermitteln, der ist sicher gestiegen. Also nicht mehr einfach einen Prozess möglichst effizient machen, sondern auch können erklären, warum muss das so sein, oder dass man auch damit auf die Effektivität fokussieren. Ich habe immer gesagt, wenn ich Leute habe, wo mit einem weniger grossen Aufwand mehr Leistung erzielen, also weil sie einfach smart arbeiten, dann stört mich das eigentlich nicht, dass ich gehe auf den Output messen und nachher nicht, ob jemand jetzt genau 9 Stunden vor dem PC gehockt ist, und einfach so da hat, als hätte er etwas gemacht, also jetzt zum Plakativ gegenüberstellen. Darum finde ich eigentlich die Generationendiskussion, finde ich, ja, ein bisschen lustig. Und vor allem, meine, die, die sie auch führen, sind entweder meine Generation und aufwärts. Und das wären ja dann vor allem die Leute, die ja die Kinder gemacht haben und auch so erzogen haben. Also, dann, wo, also, wo jetzt in der Generation Set drin sind, also ist das auch ein bisschen, ja, so ein bisschen doppelbödig da, die Kritik.
Sind ja eigentlich genau gleich wie du, ja, würde ich auch so einschätzen. Jetzt geht es natürlich im Kontext, wo wir vorhin haben, aber darüber geredet haben, eben über die Arbeitsumgebungen zu arbeiten, auch immer um Verantwortlichkeiten innerhalb vom Unternehmen. Was ist deine Meinung am Schluss vom Tag? Wer ist dafür verantwortlich, dass eben Kultur, die Unternehmenskultur, Leistung fördert im Unternehmen?
Also die Linie vom obersten Führungsorgan drauf. Also das ist ein CEO, das ist eine Geschäftsleitung. Das muss auch ein Verwaltungsrat ein grosses Anliegen sein. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, dann hat es einfach einen massiven Einfluss auf den Unternehmensgang. Entweder verpasst man grosses Potenzial, das man noch zusätzlich nutzen könnte, auch finanziell vom Erfolg. Ich finde, wenn es zum Beispiel eine Aktiengesellschaft ist, das ist eine Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der Aktionär schuldig, dass man das Bestmögliche herausholt, also dass man eine Umgebung hat, wo die Leute gerne arbeiten, wo sie produktiv sind, wo sie sich für die Dienstleistung, für das Produkt einsetzen. Man ist das auch den Mitarbeitern gegenüber schuldig, weil es nützt einem die besten Strukturen und Prozesse nicht, wenn nicht Leute hast, die das auch gerne anwenden, wo gerne dort sind, wo das auch gut machen. Also für mich ist ganz klar, da ist die Führung, da ist die Linie, von zuoberst dorab bis zum kleinen Teamleiter, ist primär in der Pflicht. Weil dort dann ist auch in der Regel der Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Und nachher in der zweiten Priorität ist selbstverständlich, jeder hat seinen Beitrag dazu zu leisten.
Wie siehst du die Schnittstelle oder auch den Stellenwert von einem HR in diesem Kontext? Ich meine, schlussendlich, oder in vielen Unternehmen ist wahrscheinlich immer noch die Ansicht, die oder HR steuern Kultur bis zu einem gewissen Grad. Ja, wie steht deine Einschätzung?
Ich habe das immer eine recht lustige Einschätzung gefunden, dass man sagt, ja, jetzt haben wir einfach einen neuen HR-Leiter oder wir haben ein bisschen mehr Leute im HR eingestellt, und die sind jetzt für Kultur zuständig. Das funktioniert natürlich nicht, oder? Das gibt dann die Strohfeuer-Initiative, da machen wir mal einen Leadership Day, man macht eine Schnellbleiche, wo man ein paar Führungsgrundsätze durchgibt und dann mal sagt, schau, bei den Mitarbeitergesprächen musst du auf die 3 Sachen fokussieren und am nächsten Tag sind noch alle begeistert und eine Woche später hat es jeder wieder vergessen. Das funktioniert meiner Meinung nach noch nicht gut. Ich sehe HR in der Rolle als Enabler. Einerseits muss HR einen grossen Business-Bezug haben. Muss primär zuerst mal verstehen, was umtreibt die Linie. Mit was sind die Leute beschäftigt, mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung, mit welcher Art von Kunden. Soll mal verstehen, was umtreibt die Leute eigentlich, wenn sie am Arbeiten sind. Es ist in der Regel dann nicht primär gerade das Thema nach Kultur und Zusammenarbeit, sondern es sind vordergründig ganz andere Themen, die dann auch oft als Ausrede genutzt werden, wo ich habe ja keine Zeit, kann das nicht machen, ich kann mich um das nicht kümmern. Und wenn man das mal verstanden hat, dann muss man das maßgeschneidert angehen. Und es ist auch wichtig, dass man das versteht, dass man überhaupt ein Buy-in überkommt, weil das kennen wir alle oder niemand hat Lust von jemandem vom HR, der jetzt einfach kommt, einen therapieren und keine Ahnung hat von dem, was man im Tagesgeschäft macht. Das nervt, oder? Das haltet einem vom Schaffen ab, das kann man nicht ernst nehmen. Und darum fällt es eigentlich dort an. Dann gibt's Chancen, dass man kann von enablen, oder? Dann kann man sagen, gut, wir haben festgestellt, über welche Erhebungen einmal oder jetzt unterschiedliche Instrumente, dass es verschiedene Massnahmen braucht. Es gibt Massnahmen, die zum Beispiel bereichsübergreifend überall aufpoppt. Das tut man dann vielleicht einfach gesamthaft zusammennehmen und dort mal ansetzen mit entsprechenden Schulungen, mit entsprechenden Ausbildungen. Es gibt Themen, wo man dann vielleicht sehr gezielt muss angehen. Und es ist auch wichtig, dass man die entsprechenden Führungsinformationen zur Verfügung stellt. Und meiner Meinung nach, HR muss in der Geschäftsleitung drin sein. Man muss dort direkt involviert sein in die Unternehmenssteuerung, um auch einen Hebel haben, zum können mit den Geschäftsleitungsmitgliedern auf Augenhöhe diskutieren und das auch können runterzuziehen dann auf die untere Führungsstufe. Das dunkt mir sehr wichtig.
Du hast vorhin sehr schön angesprochen, aber die Aufgabe von einem Unternehmen am Schluss vom Tag ist bis zu einem gewissen Grad natürlich Leistung zu erbringen, aber dass das funktioniert, muss auch Geld reinkommen, also man muss auch Geld verdienen. Da gibt es Unternehmensziele, die definiert werden. Wo siehst du in dem Kontext oder in dem Zusammenhang auch den Zusammenhang zwischen einer HR-Strategie und Unternehmensziel?
Das ist aber so ein bisschen Huhn oder Ei Diskussion, oder? Es gibt kein richtig und kein falsch. Meine Überzeugung ist, es gibt nicht eine separate HR-Strategie, sondern es gibt eine Unternehmensstrategie. Dort ist definiert, welche Ziele das man erreichen will. Dort bin ich der Meinung, dort ist die Zusammenarbeit, also der Faktor Mitarbeiter, ist zentral. Der muss in dieser Strategie vorkommen. Der muss eine grosse Bedeutung haben. Der wird in der Regel wahrscheinlich auch stark von HR geprägt, aber mit der Linie zusammen auch. Es ist für börsenkotierte Unternehmen auch wichtig im Zusammenhang von ESG, also wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht, ist ein Mitarbeiter ein wichtiger Faktor, wo dort einfließt. Und dann wird noch entsprechend abgeleitet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man hat eine Unternehmensstrategie und nachher hat man Teilstrategien, wo auf die Unternehmensstrategie zahlen. Das ist sicher auch richtig. Ich bin nicht so Fan, wenn man dann einen Haufen Papier produziert hat, sondern darum sage ich, eine Strategie, eine Unternehmensstrategie, die muss möglichst auf einem Bierdeckel können skizziert werden, für dass sie auch jeder versteht. Die muss können erklärt werden. Wenn man das kann auf einem Bierdeckel, dann ist es auch klar, oder? Dann kann man es weitererklären. Und wenn das der Fall ist, wenn man die Sinnvermittlung kann machen kann, dann ist die Chance auch sehr hoch, dass man nachher dann die jeweiligen Bereichen, aber auch das HR so kann einschwören, dass man die Handlungen, die im Tagesgeschäft anfallen, die Massnahmen, die man machen, auf den Unternehmenserfolg, auf die Strategie direkt einzahlen.
Jetzt, aufgrund von deiner Ausführungen, wird eigentlich relativ klar der Stellenwert vom HR, am Schluss vom Tag von einem gesamten Unternehmenserfolg, auch von leistungsfähigen Umgebungen. Was ist deine Einschätzung? Wie stark ist die Erkenntnis inzwischen auch in den Geschäftsleitungen angekommen, dass HR, wie es so gesagt, muss in der Geschäftsleitung sein, dass HR eben wirklich auch einen zentralen Stellenwert hat für das Erreichen von Unternehmensergebnissen oder vom Unternehmenserfolg.
Viele Unternehmen sind in die Richtung schon gegangen, gehen in die Richtung weiterhin. Ich glaube aber, es gibt weiterhin ein grosses Potenzial. Es ist natürlich klar, kleine Unternehmen, da gibt es nicht nur ein separates HR dazu, sondern dort geht es einerseits darum, dass man die administrativen Sachen im Griff hat, das wird vielleicht in der Finanzabteilung oder in der Admin erledigt. Dort ist dann halt der Chef, der Patron, das HR, wo muss schauen, dass das vorangeht, dass die Weiterentwicklung, der kulturelle Rahmen passt, und das ist auch voll okay. Die grösseren Unternehmen, ich denke jetzt, sagen wir, ab 100 Leute aufwärts, braucht sicher jemand, der sich speziell um das Thema kümmert, im HR-Innen. Da gibt es noch viel Potenzial. Ich stelle immer noch fest, Unternehmen, wo mit mir im Gespräch sind, wo dann erst auf mich zukommen, an dem Punkt, wo es weh tut, also wo sie nicht mehr ein- und auswissen mit der Fluktuation, wo sie aber dann zum Teil immer noch der Meinung sind, ja, also HR ist bei uns nur für die Arbeitsverträge und für die Löhne zuständig. Den Rest können wir selber, das können wir sowieso besser. Wir brauchen niemanden, der uns das erklärt. Wenn man dann aber genauer hinschaut, sieht man, ja, so viel besser können sie offensichtlich nicht. Wir brauchen dort ja die Unterstützung, so schwer damit auf mich zukommen. Darum, ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein grosser Teil, der dort viel Potenzial hat. Mir soll es recht sein, darum habe ich können, dort in diesem Bereich mein Unternehmen gründen.
Würde ich genau gleich einschätzen wie du, sehe ich eigentlich auch eins zu eins an, wenn ich auch anschaue, welche Unternehmen haben HR wirklich in ihrer Geschäftsleitung, bin ich der Meinung, sind das eher noch mit, oder ist es definitiv noch die Minderheit. Jetzt, im Kontext natürlich von Optimierungsmaßnahmen ist immer, Messung von Ergebnissen natürlich ein relevanter Faktor. Das ist im Umgang mit Menschen nicht immer ganz einfach, vielleicht im HR auch nicht immer ganz so einfach, wie das in anderen Abteilungen vielleicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz, was bist du der Meinung, welche KPIs können für Messung von einer Leistungsstärke oder von einer Kultur angezogen werden?
Ja, da gibt es verschiedene. Also KPIs gibt es ja ein bisschen Bachab. Und dann muss man allerdings aufpassen, dass man sich dann nicht versucht, hinter denen zu verstecken und alles von messbar machen. Es ist auch okay, wenn man sich dort auf die wesentlichsten Sachen beschränkt. Ich glaube, wo leistungsmäßig einfacher ist, ist im Admin- und im Payroll-Bereich. Dort sind es Hard Facts, entweder das stimmt oder das stimmt nicht. Das Gleiche ist Fluktuation, die ich vorher beschrieben habe. Wenn man natürlich dann sieht, man hat einen grossen Teil gesteuerte Fluktuation, beispielsweise es werden sehr viele Leute pensioniert, dann merkt man, hat man vielleicht ein bisschen vorher sollen mit der Nachfolgeplanung und mit dem Wissenstransfer anfangen. Hingegen, wenn man jetzt eine grosse ungesteuerte Fluktuation hat, was auch bei vielen Unternehmen der Fall ist, dann kann man dann dort mal sich überlegen, ob es vielleicht nicht dort sinnvoll ist, richtige Auftrittsgespräche zu führen, und dann die Punkte mal genauer anzuschauen, wo Mitarbeiter vielleicht unisono in den Auftrittsgesprächen entsprechend mitteilen. Das sind Daten, die man zuerst muss beschaffen, dass man dann nachher kann auch messen kann. Also wo man nachher kann sagen, okay, unsere KPIs haben eine Bruttofluktuation von 25%, wenn der eine haben, wo maximal 10% ist, an was liegt es, wo ist die Differenz drin, so runter. Jetzt eher im qualitativen Bereich ist die Messung von Leistung ist schwieriger oder auch von der Befindlichkeit. Ich bin ein Fan von Pulsbefragungen, oder? Einerseits ist das sicher von Unternehmen, die ein bisschen grösser sind, gut, weil auch wenn dort der Patron oder der Unternehmer selber sagt, ich spüre noch alles im Detail, ist es wahrscheinlich ab 100 Leute schwieriger, oder? Also, man spürt noch gewisse Sachen, man hat selber auch eine Brille, wo man durchschaut, hat eine eigene Wahrnehmung. Dann finde ich also Pulsumfragen, finde ich noch cool. Dort kann man, gibt es verschiedene Tools dazu, wo man auf Basis von wissenschaftlichen Fragen dann so ein bisschen eine Thermomessung, also eine Fiebermessung bekommt. Da sieht man, okay, in welchem Bereich denken die Mitarbeiter wie. Das kann man anonym machen oder nicht. Und dann kann man auch Scores daraus ableiten, oder? Es gibt jetzt in dem Sinne noch etwas, wo man vom Verkauf kann übertragen, oder das sind die ENPS, also Employee Net Promoter Score, wo man go messen, wie hoch wäre jetzt die Weiterempfehlung vom Arbeitgeber gegenüber von anderen Arbeitnehmern oder potenziellen Mitarbeitern. Da habe ich immer recht schwierig gefunden, weil es sind dann sehr subjektive Fragen, oder? Wo ich dann auch gehört habe, ja, Leute, die sagen, ich bin zufrieden, mir gefällt das, was ich mache. Aber ich weiß, ich bin da sehr spezifisch unterwegs und darum wüsste ich jetzt auch nicht, wenn ich das empfehlen kann, darum tue ich dort dann angehe, ich das nicht weiterempfehlen, oder? Also das kann dann auch schnell ein verzerrtes Bild geben. Man muss trotzdem, glaube ich, auch noch ein Stück weit Bauchgefühl können zulassen. Man muss eine Kultur schaffen, wo die Leute offen und direkt Feedback geben, wo sie sich trauen, das zu machen. Und dann kommt man dort dann im qualitativen Bereich nachher auch an verlässliche Informationen.
Wenn jetzt die Situation im Unternehmen herrscht, beispielsweise du hast es angesprochen, aber du hast eine zu hohe Fluktuation, die 25%, der Durchschnitt ist vielleicht bei 15% in der Branche oder wie auch immer. Wie können Unternehmen das Thema strategisch angehen, wenn sie etwas verändern wollen?
Das erste ist Datenerhebung. Vielleicht hat man das schon gemacht. Beispielsweise jetzt eben Fluktuation, Austrittsgespräche, die ich vorher gesagt habe. Austrittsgründe. Die nachher clustern. Sieht man dort dann irgendwo das Bild, das sich abzeichnet? Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es ganz viele unterschiedliche Gründe. In der Regel ist das aber nicht der Fall. In der Regel kristallisieren sich zwei, drei Themen raus. Und dann kann man dort nachher als nächster Punkt Interviews führen. Kann dann dort schauen, dass man so eine repräsentative Listen an Mitarbeiter, Führungskräfte hat, wo man tut mal qualitative Interviews führen, um herauszufinden, wie könnte es von Leuten wahrgenommen werden, die noch im Unternehmen drin sind. Und dann ist es in der Regel ist es dann nicht mehr so schwierig. Also ich bringe gerne das Beispiel, das ich vorgebracht habe, von den Mitarbeitergesprächen. Das ist etwas, was viele Unternehmen machen und es hat in vielen Unternehmen null Einfluss und null Konsequenz. Also ob es jetzt gute oder schlechte Leistung ist. Das ist frustrierend. Wenn du eine super Leistung hast, es wird dir im Mitarbeitergespräch Bestnoten geben und sagen, du bist super, machst super gut. Du hast aber gleich keine Lohnerhöhung, gleich keine Weiterentwicklung nicht über, oder? Das stinkt dir, da hast du keine Freude. Du sagst, ja, sorry, ich fühle mich eigentlich nicht gesehen. Warum, wenn ich dann die super Bewertungen bekomme, die ich selber mich ja auch so einschätze, warum passiert denn nichts drauf? Warum müssen wir das Gespräch machen und es wird einfach abgeleitet und es hat keine Konsequenz? Das Gleiche ist auch bei ungenügender Leistung. Man hat immer die Tendenz, wie vorher besprochen, zu lange zuzuwarten, bevor man das anspricht, bevor man es angeht. In der Regel, wenn man das frühzeitig angeht, kann man es noch korrigieren. Je länger, dass man zuwartet, ist es nicht mehr der Fall. Und wenn man es als Chef erkannt hat, haben es auch alle rundum erkannt. Also das ganze Team checkt ja, wenn man muss einen mitziehen muss, wo entweder vom Sozialverhalten oder vom Arbeitsverhalten einfach nicht passt, wo nicht gut leistet, wo irgendwie vielleicht so ein bisschen, für die Atmosphäre auch nicht förderlich ist. Und das führt natürlich auch wieder dazu, dass gewisse Frust entsteht. Das kann man lösen. Also es gibt ein ganz einfaches Einmaleins, wo man anwenden kann, wo schon einen massiven Einfluss auf die Zufriedenheit hat, von den Mitarbeitern. Darum sage ich dort, dann nicht Sachen anwenden, wo man nachher das Gefühl, also wo man sowieso nichts damit macht. Dann macht es gescheiter gar nicht. Dann kann man sich manchmal auf irgendetwas anderes konzentrieren und generiert weniger Frust, als wenn man irgendeinen pseudomäßigen Prozess durchzieht, der nachher keine Konsequenz hat.
Jetzt gibt es einige Unternehmen, oder vielleicht ist es auch die Mehrheit von den Unternehmen, wo Symptome erkennen, Problem oder vielleicht ja zumindest Symptom von der Probleme erkennen und trotzdem die Thematiken nicht angehen oder zu lang warten. Du hast es vorhin so schön gesagt, sie kommen erst, wenn der Schmerz genug groß ist. Oder? Mit was hat das zu tun? Warum geht man die Thematik nicht schon früher an?
Das Gefühl liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Natur vom Mensch, oder? Dass man versucht, Widerstände eher zu umgehen, als auszutragen, oder? Ich glaube, etwas, wo viele kennen, oder? Ist, mit den Mitarbeitern, wo man zufrieden ist, wo regelmäßig nach Lohnerhöhungen fragt, man bekommt sie nicht, entweder weil man kein Budget hat, oder weil man keine Zeit hat, oder weil man das Gefühl hat, der Chef sagt sowieso nein, wo man muss für die Bewilligung fragen. Nachher geht der Mitarbeiter, scheisse, man muss dann, ja, schauen, wie wer die Arbeit gemacht und dann plötzlich geht's. Dann plötzlich kann man eine Lohnerhöhung möglich machen, oder? Das heisst, dann ist erst der Punkt erreicht worden, wo der Druck gross genug geworden ist, um sich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist mal ein grundsätzliches Problem, dass man sich in allen Pendenzen, im Thema, wo man sich täglich drin befindet, dann halt eher den einfacheren Weg sucht. Und entscheiden und den Konflikt austragen ist per se etwas Unangenehmes, oder? Also, an einem Top-Mitarbeiter, zu vermitteln, dass er keine Lohnerhöhung bekommt, weil das Budget nicht gewährt wird, wo man muss aufzeigen, was man gemacht hat, wo man muss sich überlegen, mit welchen Alternativen, wo jetzt nicht einfach fadenscheinig sind, sondern jemanden zufriedenstellen, tut man daran arbeiten, dass man, dort die Person kann abholen. Das ist nicht einfach. Das Gleiche ist nicht einfach, mit jemandem am Tisch sitzen und sagen, hey, ich bin in dem Bereich nicht zufrieden. Ich habe da auch die Wahrnehmung, dass mehr möglich wäre. Die und die Sachen sind nicht so gut gelaufen. Wie bringen wir das vorwärts? Wie können wir das lösen, dass das in Zukunft besser ist? Und zwar in absehbarer Zeit. Und dann nachher auch dran zu bleiben und sagen, hey, es ist jetzt die Zeit umgegangen, es ist nicht besser geworden. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich schauen, entweder wird es jetzt besser oder wir können jetzt einfach darüber reden, wie wir uns dann trennen, wie wir auseinandergehen. Das ist unangenehm, das macht man nicht gern, da ist man böse, oder, in dem Moment, aber es ist natürlich halt so, wenn man die Sachen angeht, wenn man sie löst, ist es am Anfang mühsam und nachher wird es einfach viel, viel angenehmer.
Wenn du auf einen konkreten Best-Case-Fall eingehst, vielleicht aus deiner Erfahrung, kennst du ein Unternehmen oder kennst du eine Situation, vielleicht, wo du geschafft hast oder wo du jetzt auch schon beraten hast, wo eben so in einer misslichen Lage gesteckt ist, wo aber nachher gesagt hat, weißt du, also wir verändern etwas und nachher dann auch spürbares Ergebnis eingetroffen ist. Kannst du uns mal da so ein bisschen mit auf eine Reise von einem so einem Unternehmen nehmen, was die dann am Schluss konkret gemacht haben?
Ja, also ich habe dort noch das Beispiel auch nicht von dem Unternehmen, das ich vorher erzählt habe, wo mir die Fluktuation von über 20% abkorrigiert haben. Dort sind wir mal eben mit der Erhebung dran gegangen, haben die Daten beschafft, haben Auswärtsgespräche geführt, sehr ganz einfach mit ein paar wenigen Fragen haben das digitalisiert auch. Das geht ganz einfach, da kann man wie SurveyMonkey oder was auch immer kann man nehmen und hat dann auch gerade eine grafische Darstellung, man kann eben Forms nehmen. Und hat dann mal eine ganz einfache Datenbasis. Nachher haben wir dort festgestellt, es liegt vor allem an der Linie dran. Also die Linie holt Mitarbeiter zu wenig ab, entscheidet zu wenig transparent mitteilen, oder? Es wird einfach im Sinne von ausführen Marsch, oder? Das ist ja so ein bisschen Kultur gewesen. Und wenn man dann aber Perspektive von der Linie angeschaut hat, diese von der übergeordneten Führungsebene hat zu wenig unterstützt gefühlt. Sie haben sich zum Teil alleine gelobt gefühlt. Das sind wie vielfach auch Leute, die als Mitarbeiter einen super Job gemacht haben, noch in Führungspositionen befördert worden sind, wo sie wo sie gar nie darauf vorbereitet worden sind. Also, sie haben gesehen, wie es vorher gemacht worden ist und haben das Gefühl, ja, dann orientiere ich mich an dem und mache es auch so. Das heisst, das war nicht böse Wille gewesen. Zwei unterschiedliche Sichtweisen, wo halt irgendwie dann dazu geführt haben, dass es klemmt, dass es nicht gut läuft. Was haben wir gemacht? Wir haben dann einerseits mal geschaut, dass wir eine Führungskräfteausbildung machen können, wo nicht nur ein Strohführer ist, also wo man jetzt nicht, wie ich vorhin gesagt habe, einfach einen Leadership Day macht, sondern wo man über mehrere Monate Gefäße arbeiten, wo möglichst linienverträglich sind. Also wo man nicht in mehrtägige Programme muss gehen, wo man dann den Vollstress hat, weil man am Abend und am Wochenende dann alles das muss nachschaffen, was liegen geblieben ist. Sondern wo man das in kurzen Happenings, aber dafür mehrfach, also zweistündige Ausbildungen generell, also alle bereichsweise hinwegzogen und nachher dann noch punktuell oder auf entsprechende Abteilungen, wo die gleichen Probleme haben. Und das hat dazu geführt, dass die Führungskräfte relativ schnell gerade Werkzeuge an die Hand bekommen haben, wo sie haben können, ihre tägliche Führungsherausforderung ansetzen. Anwenden, ausprobieren. Es hat einen Mehrwert gegeben. Also, sie sind nicht einfach in theoretischen Abrieb geschult worden, sondern sie haben dann das können anwenden und in den nächsten Sessions wieder zurückbringen und sagen, hey, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, haben wir ein bisschen können vor- und nachgeben, noch ein bisschen anpassen. Und bei den Mitarbeitern selber haben wir dann, nachdem der Teil mit den Vorgesetzten abgeschlossen war, haben wir angefangen, das Talentmanagement einzuführen. So, wo wir wohl einfach sagen, was haben wir für Wege, was in diesem Unternehmen innen geht, fachlich, aber auch hierarchisch. In der Regel hierarchisch, also auf dem Führungsweg, gibt es ja weniger Optionen. Vor allem jetzt bei Unternehmen 100, 200, 300 Leute, ist das dann irgendwann mal ausgeschöpft. Gibt es nicht unendliche Führungspositionen, die man anstreben kann. Auf dem Fachweg, da gibt es relativ viele Sachen, oder? Dann haben wir angefangen, dort eine Struktur zu anwenden. Da gibt es auch bewährte Instrumente. Man kann Mitarbeiter bewerten, wie auch die Vorgesetzten können bewertet werden, wo man nachher sieht, auf einer Talentkarte, wo sind die Leute positioniert, also von Leistungsträger über Talent bis solche, die entweder Potenzial zum sich verbessern haben oder Potenzial haben, zum das Unternehmen dann verlassen. Wenn wir dann das, wo wir das festgestellt haben, haben wir nachher zuerst im ersten Schritt mit generischen Entwicklungsplänen geschaffen. Man sagt, hey, schau jetzt, du bist in der Kategorie Top-Talent, wir sehen dich da, sagt dieses und das. Wir sehen den nächsten Schritt für dich in diesem Bereich. Was haltest du davon? Siehst du das auch so? Siehst du es anders? Hast du andere Wünsche? Das Gleiche dann bei den Leistungsträgern. Das ist nämlich auch wichtig, oder? Es gibt viele Mitarbeiter, die sind zufrieden mit dem, was sie machen. Die haben auch nicht unbedingt Lust, die ganze Zeit gängeln zu werden, dass sie sich nicht weiterentwickeln, sondern die machen gerne das, was sie machen. Die wollen das machen, die wollen das gut machen, aber sie wollen nicht mehr machen. Das ist auch okay. Das kann nicht alles Stürmer sein, die wollen Goal schiessen, oder? Das funktioniert auch nicht. Dann haben wir noch die dritte Kategorie, das sind dann halt auch Mitarbeiter. Zu denen zähle ich auch Führungskräfte, also Führungskräfte sind am Schluss auch Mitarbeiter, oder? Wo wir dann haben müssen sagen, look, wir sehen nicht, dass das mittelfristig wird funktionieren. Da ist der Gap zu dem, wo wir wollen, wo du im Moment mitbringst, ist zu gross. Wie dann wir daran arbeiten, dass du in absehbarer Zeit noch einmal kannst hingehen an einen anderen Ort, was besser passt.
Jetzt, wenn wir vielleicht noch ein einen Blick in die Zukunft werfen, mal ja, schauen, was bringen die nächsten Jahre. Was hast du das Gefühl in dem Kontext von leistungsorientierter Unternehmenskultur oder eben Leistungs- oder eine Umgebung, wo Arbeit Spass macht? Was sind so Trends, wo die Arbeitswelt in den nächsten Jahren darauf hinsteuert?
Ich glaube, es ist schon so, dass der Faktor Leistung, der wird ja nicht gerne so in den Vordergrund gestellt, oder? Es ist mit Anstrengung verbunden, irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert. Ich glaube, der kommt schon mehr in den Vordergrund in Zukunft auch wieder. Weil das ist etwas, was ich ein bisschen bemängle. HR hat es ein bisschen verpasst in den letzten Jahren auch, können den betriebswirtschaftlichen Nutzen aufzuzeigen, oder? Man hat ganz viele coole Programme, ganz viele Sachen, lässige Tools, Instrumente hat man entwickelt, aber man hat es ein bisschen verpasst, aufzuzeigen, wo ist denn der betriebswirtschaftliche Hebel dahinter, oder? Und ich glaube, das wird mehr wieder in den Vordergrund kommen. Nur schon, wenn wir jetzt so ein bisschen die globale Lage anschauen, man kommt wieder tendenziell unter Druck, es ist Unsicherheit da, wenn Unsicherheit da ist, dann ist schnell dann auch wirtschaftlich nicht mehr alles so flüssig, wie es vorgegangen ist, Das heisst, es gibt dort auch wirtschaftlichen gewissen Druck, der entsteht. Und dann, der wird in der Regel weitergehen, oder? Das heisst, es wird dann mehr gefordert. Also, man tut sich dann wieder mehr auf die Leistung als solches fokussieren. Und dort drinnen sehe ich auch die Aufgabe oder den Trend, wo HR sich wird hin müssen bewegen, in diesem Umfeld dann aufzuzeigen, warum es eben wichtig ist, dass man die ganzen Massnahmen, die Initiativen, die Programme kann anwenden, dass man eben einen betriebswirtschaftlichen Nutzen generiert. Also, wo sich irgendwo im Unternehmen zu gewöhnen, in der Produktivität, in der Leistung tut auch niederschlagen.
Jetzt zum Schluss von diesem Blog, bevor wir nachher noch zu dir und deiner Selbstständigkeit kommen, welche drei Tipps würdest du Unternehmen mit auf den Weg geben, die Lust haben, die motiviert sind, eben Arbeitsumgebungen zu arbeiten, wo Leistung wieder Spass macht?
Ja, also es muss jemand sein, der sich darum kümmert. Man muss jemanden benennen, der sich um das Thema kümmert. Je nach Größe ist, muss man es selber machen. Oder man muss jemanden anstellen, wo sich dem Thema aneignen tut. Der zweite Tipp ist dann auch, mal zuerst Step by Step schauen. Also nicht gerade grosse Budget zur Verfügung stellen und sagen, machen wir mal. Sondern möglichst hands-on praktisch mal starten. Schauen, was funktioniert. Nach dem Prototyping-Prozess dann nachher in die Tiefe hineingehen und maßgeschneidert für die Umgebung für das Unternehmen, was es braucht, dann auch dran arbeiten. Natürlich alles auf einer Basis, die professionell ist, oder? Also, ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist schon HR-Abteilung rum, aber die Admin und die Löhne funktionieren nicht gut, dann tun wir das zuerst mal sauber bereinigen, oder? Dass man das Vertrauen hat und dann kann man die anderen Sachen aufbauen. Aber ich glaube, die drei Themen, die drei Faktoren, die sind wichtiger.
Jetzt möchte ich noch zum Abschluss vom Podcast noch auf dich oder beziehungsweise auf deine Selbstständigkeit sprechen kommen. Du bist jetzt seit einem Jahr selbstständig oder hast dich von einem guten Jahr selbstständig gemacht. Was würdest du sagen, was sind so deine grössten Learnings gesehen in diesem Jahr?
Ja, ich hatte Angst gehabt, dass ich zu wenig Aufträge könnte haben, dass ich nicht gefragt bin. Ich hatte dann zu viel Arbeit gehabt, ich hatte das fast nicht mehr stemmen. Also das ist mal die erste Erkenntnis, es kommt anders und meistens dann, wenn man es nicht erwartet. Es ist auch so, dass ich am Anfang verleitet war, bei alles selber zu machen. Einerseits aus Kostengründen, aus einem gewissen Respekt, ja, läuft es dann immer so gut wie jetzt am Anfang? Oder nein, ich würde es mal sehr defensiv sein, alles selber machen, dass falls es dann mal nicht so gut läuft, dass ich Reserve habe. Das ist dummes Zeug. Also das, was man selber nicht gut kann, sollte man möglichst sein lassen und Leute machen lassen, die das gut können. Der dritte Punkt ist, dass man sich auch bewusst, sag jetzt, Auszeiten schaffen, oder? Also Tage verfliessen, oder die Wochenende verfliessen. Wenn man vor allem das macht, was man gerne macht, dann fällt einem das nicht so auf. Aber in der Regel hat man ja noch Familie, Partnerschaft etc. Also Sachen, wo dann, wenn man so einen starken Fokus hat, damit so ein bisschen Hintergrund kommt, dass man sich das auch bewusst tut planen. Also meine Partnerin und ich beispielsweise, wir haben abgemacht, wir haben einmal in der Woche ein Date Night. Wir haben das von Woche zu Woche abgemacht, wenn das ist. Das ist einfach ein Abend, dann treffen wir uns, egal was vorher, nachher war, und haben einen schönen Abend. Es ist immer abwechslungsweise, wer dran ist. Um sich mit der Planung zu befassen. Wir dann regelmässig ein langes Wochenende machen. Die erste Ferien haben wir jetzt erst nach einem Jahr gemacht. Da bin ich noch ein bisschen zurückgehalten gewesen. Aber habe dann auch gemerkt, es geht gut. Also man kann das machen und muss sich auch um die Erholungsfaktoren kümmern.
Wo siehst du dieses Unternehmen in 5 Jahren?
Mein Plan ist, ich möchte ein HR-Unternehmen aufbauen, wo für KMU ein One-Stop-Shop ist. Also wo HR-Dienstleistungen von A bis Z entweder punktuell oder gesamthaft tut abbilden. Das Unternehmen kann zu mir kommen und sagen, hey, wir suchen eine Führungskraft im Bereich X, die können wir rekrutieren. Gleichzeitig aber auch, wenn man sagt, hey, du uns bitte begleiten im Bereich Talentmanagement, im Bereich Organisationsentwicklung, bis hin dann zu möglichen Services, wo man sagt, ja, für mich lohnt es eigentlich nicht, eine eigene Payroll oder Admin zu unterhalten. Ich möchte aber, dass es professionell und gut funktioniert, dass man das skaliert kann, outsourcen. Ich habe mir da zum Anfang von meiner Selbstständigkeit so ein Moodboard gemacht, einen Plan, einen Case, in 5 Jahren, mit ich ein Unternehmen auf die Beine gestellt habe, wo Kerndienstleistungen von einer HR-Abteilung, tut On-Demand für KMUs anbieten.
Was würdest du sagen? Du bist ja in unterschiedlichen Bereichen tätig, jetzt neben deiner Selbstständigkeit, wo du dich stark drinnen reingehst oder auch reingeschöpft hast. Würdest du sagen, wie haben die Lebensbereiche dir dabei geholfen, in deiner Selbstständigkeit Fuß zu fassen?
Ich rede da eigentlich immer vom Dreibein. Das ist so die stabilste Konstruktion, die es gibt. Egal, ob jetzt mal eins Bein ein bisschen kürzer oder länger ist, es steht vielleicht ein bisschen schief, aber es wackelt nicht. Es steht immer stabil. Und das sind bei mir die drei Lebensbereiche. Einerseits der Beruf, da haben wir jetzt viel darüber geredet mit meiner HR-Tätigkeit. Einerseits aber auch mein militärisches Engagement. Ich bin Offizier seit 10 Jahren im Divisionsstab tätig. Ich durfte viel dürfen über Führung lernen, bin nach wie vor engagiert militärisch auch, habe dort gelernt, auch wie, nicht, also wie Leute unter Druck reagieren, wie ich unter Druck reagiere. Das hat mir die Chance gegeben, können, ja, jung viel in dem Bereich lernen, wo man vielleicht sonst, wenn man die Gelegenheit nicht hat, länger braucht, um das zu machen. Auch dort, wie im Beruf, es geht um Menschen. Militär gibt es einen Leitsatz, man muss Menschen mögen, oder? Das sind die 4 M. Wenn das nicht gegeben ist, ist man in der Regel keine gute Führungskraft, nicht nur im Militär. Und der dritte Punkt ist das gesellschaftliche Engagement. Ich bin durch Zufall früh Politik gerutscht, Zug, also Lokalpolitik. Habe dort viel auch wieder aus einer anderen Dimension über Menschen können lernen, wo mir auch Spass macht, mit Menschen von unterschiedlicher Werthaltung, das gesellschaftliche Leben in Zug zu formen oder zu gestalten. Und ich glaube, am Schluss sind es so ein bisschen die drei Aspekte, die zusammenkommen, wo man dann auch beruflich wieder verbindet. Und das ist der Nutzen, oder? Wenn man jetzt Militär anschaut, das ist eine Zwangsgemeinschaft. Die meisten, die dort einrücken, kommen nicht freiwillig, die müssen gehen. Auf unserem Verfassungsgrundsatz von der Wehrpflicht basiert das. Man kommt einen Marschbefehl über, oder? Man steht dann, und in der Regel, wenn man neu mit hin muss, dann ist man jetzt nicht gerade top motiviert, oder? Das heisst, dort ist etwas, was ich auch lernen konnte, wie tut man Leute motivieren, die in einer Zwangsgemeinschaft drin sind, wie tut man dort ein gut funktionierendes Team, wo dann im Ernstfall auch aufeinander abgestimmt ist und Leistung kann bringen, wie tut man die formen. Man hat im gesellschaftlichen Bereich ist es total das andere. Die Leute sind alle freiwillig dort, die wollen dort sein, ist aber dann auch sehr heterogen. Also gerade in einem Verein oder in der Politik hast du vom Arzt über den Schreiner zum Kaufmann, über den Bäcker, du hast alles. Du hast ganz verschiedene Herkünfte. Auch verschiedene Werthaltungen, unterschiedliche Denkweisen, Sichtweisen, Perspektiven. Und dort dann Leute zu führen, ist dann wieder sehr über das gemeinsame Ziel, rein über die Sinnhaftigkeit, gegeben. Und dort kommt es dann im Beruf wieder zusammen. Weil im Beruf, ich sage, eine Art ist es auch Zwangsgemeinschaft, weil man muss es in der Regel machen, um die Rechnungen zu zahlen. Also man muss gehen, und man will ja dann am liebsten noch mit hingehen, wo es einem Spass macht, wo man das gerne macht, oder? Und dort kommen dann wieder so die Themen von der Sinnhaftigkeit zusammen, vom Militär, wie ich gesagt habe, aber auch von einer gewissen Heterogenität, inneren Überzeugung, wo vom gesellschaftlichen Engagement kommt. Das hat mir sehr geholfen, die verschiedenen Perspektiven. Und natürlich das Dreibein oder der Staat noch immer, das ist das Fundament, das ist meine Familie, das ist meine Partnerin. Das muss irgendwo auf stabilen Werten und Strukturen stehen, die einem Halt geben, oder?
Jetzt haben wir schon über deine Vision geredet, wo es in 5 Jahren soll hingehen soll. Noch einmal zurück in die Gegenwart. Bei welchen Herausforderungen unterstützt du deine Kunden aktuell schon?
Im Bereich Executive Search, also wenn es um Vermittlung von Fach- und Führungskräften kommt, dann tue ich Unternehmen unterstützen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die richtigen Führungskräfte, da kann man auf mich zukommen. Dann im Bereich HR Consulting, wo es eben entweder darum geht, dass wir die Strukturen schaffen, also Werkzeuge bereitstellen für Arbeitsumgebungen, wo Leistung Spass macht, aber dann auch zum Beispiel sehr detaillierte Prozesse aufgleisen, oder spezifische Prozesse aufgleisen, im Bereich Talentmanagement, im Bereich Führungskräfteentwicklung. In diesen Bereichen kann man mich buchen. Mein Ziel ist eigentlich, dass, wenn man HR gehört, dass man an mich denkt und dass man mal auf mich zukommt. diesen drei Kernbereichen kann ich es abdecken. Es gibt aber auch Bereiche, wo es andere besser können als ich. Und dort ein grosses Netzwerk. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an dich, oder? Jetzt im Bereich von Vermittlung von Fach- und Führungskräften gibt es einige Bereiche, wo ich nicht der Stärkste bin, je nach Branche, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel Ingenieure etc. denke, das wärst jetzt du meine erste Adresse, die ich würde empfehlen, würde ich sagen, ja, geh mal der Raphael Legrigo fragen. Ich würde euch dann aber dafür helfen, wenn es jetzt im Bereich HR etc. eine Führungskraft braucht oder Spezialist. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Und das sind auch die Bereiche, wo man mich mandatieren kann. Also entweder kann ich es selber oder ich weiß jemanden, der es kann.
Was würdest du sagen, Unternehmen, wenn bist du der richtige Partner für sie? Was müssen die Unternehmen mitbringen, dass eine Arbeit mit dir sinnvoll ist?
Ja, ich glaube, im Executive Search Bereich ist es nicht von der Unternehmensgröße abhängig. Da kommt es halt einfach darauf an, was man sucht, was für ein Profil. Dort kommt es mir auch nicht so darauf an, welche Branche. Ich habe selber eben Pharma, MedTech, Retail, Beratung, unterschiedliche Branchen kennengelernt, kann ich dort schnell eindenken. Jetzt im Beratungsbereich, in Nature Consulting, brauchen die Unternehmen schon eine gewisse kritische Größe, oder? Also, um im Bereich von der Fluktuation, Talentmanagement etc. Arbeiten, denke ich, ist es nicht sinnvoll, wenn so weniger als 100 Leute sind, oder? Kann man vielleicht punktuell etwas machen, aber dort ist der Nutzenaufwand nicht so gegeben, oder? Hingegen, wenn es dann ab 100 Leute ist, dann kann man nachher auch einen Hebel ansetzen, dann kann man nachher auch sehen, was es für einen kostenmäßigen Impact hat. Aber auch dort kommt es nicht so darauf an, was sind das für Unternehmen, weil ein paar Kernprozesse und wie die müssen aufgesetzt sein, dass eine Arbeitsumgebung entsteht, wo Leistung Spass macht, das ist branchen- und unternehmensabhängig im Groben und Großen und Ganzen.
Jetzt gibt es vielleicht die einen oder anderen, die den Podcast gelost haben und sagen, hey, weißt du, was der Gregor da macht, finde ich mega spannend. Da möchte ich mehr darüber erfahren. Auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Wo kann man mehr über dich und deine beruflichen Dienstleistungen erfahren?
Auf LinkedIn kann man sich mit mir vernetzen, man kann mir dort schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht, über jeden Kommentar. Man kann auf meine Webseite gehen, bruinpartner.ch, kann dort auf den Mail-Button klicken oder auf den Telefon-Button, man kann mir anrufen, man kann mir ein WhatsApp schreiben, man kann mir ein Mail machen. Also ich glaube, auf praktisch allen Kanälen, die so gängig sind, bin ich erreichbar, kann man mit mir in Kontakt treten. Und schönste ist natürlich immer noch ein persönliches Treffen. Wir gehen zusammen zum Mittagessen, wie wir das gemacht haben. Sich face to face näher kennenlernen. Das ist die präferenzierte Kontaktaufnahme natürlich. Aber man kann mich fast überall erreichen, wo man heute modernerweise unterwegs ist.
Werden wir sicher auch deine Webseite und dein LinkedIn-Profil hier unten in den Shownotes, in den Kommentaren verlinken, dass die Leute den Weg einfach zu dir finden. Und damit wären wir jetzt am Schluss vom Podcast. Wie immer gehört das letzte Wort dir. Welche Botschaft möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Danke vielmals. Also ich finde das ganz toll, der Podcast, weil er aufzeigt, was gibt's für Potenzial im HR-Bereich und in den zugewandten Bereichen. Vor allem auch, wie wichtig das Thema Recruiting ist. Und ich glaube, alle, die das hören, haben ja schon mal das innere Bewusstsein gefunden oder erkannt, dass das eben wichtig ist, die Themen, dass wir es ernst nehmen, dranbleiben. Darum kann ich euch nur empfehlen, dann euch weiterhin mit diesen Themen befassen, dann den Podcast weiterhören. Dann euch auch auf anderen Plattformen noch informieren zu dem Thema. Und vor allem kommt dann, wenn ihr etwas erkennt, möglichst schnell in die Umsetzung. Und ich glaube, da gibt es mit dir, mit mir und mit anderen Dienstleistern Haufen eine gute Unterstützung, die man kann beiziehen kann, um dann eben mehr rauszuholen als aus dem Status quo.
Sehr schön, das ist natürlich ein wunderbares Schlusswort, wenn ich mich nur anschließen kann. Ich glaube, ein riesiges Thema, mega viel Potenzial im HR und du hast schon angesprochen, nur Umsetzung bringt Ergebnis und damit möchte ich mich bei dir, lieber Gregor, ganz herzlich bedanken, bist du dabei gewesen, hast du so viel wertvolle Inputs mit uns geteilt zum Thema eben, wie eine Arbeitsumgebung wieder dazu führen, dass Leistung Spass macht. Und bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, möchte ich mich bedanken, bist du bis jetzt da geblieben. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.